Ja, wir wollen heute Abend das Thema der Christ als Diener beleuchten. Das ist sicherlich auch ein sehr umfassendes Thema und wir können uns nur auf einige Aspekte beschränken. Ich möchte zu Anfang einen Vers aus 1. Thessalonicher 1 lesen. Erste Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ein zweiter Vers aus dem Titusbrief. Titus 2, Vers 14. Es geht um unseren großen Gott und Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Aus 1. Petrus 4. Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir werden sicherlich noch einige andere Bibelstellen aufschlagen. Bevor ich auf diese Stellen eingehe, möchte ich kurz sagen, dass der christliche Dienst, wir werden auch sehen, was das im Einzelnen bedeutet, dass das etwas ganz Typisches für unsere Zeit der Gnade ist. Dass gerade in der Zeit, wenn Christus verherrlicht im Himmel ist, dass dann sozusagen eine besondere Zeit des Dienstes stattfindet, die vorher in der Form nicht vorhanden war. Diese Art von Dienst finden wir eigentlich nicht im Alten Testament. Das ist etwas, was mit der Verherrlichung Christi in Verbindung steht. Ich denke, Details dazu werden wir auch im Laufe des Abends vor Augen haben. Letztlich entspringt der Dienst, der christliche Dienst, der tätigen Liebe Gottes. Und wir werden auch sehen, dass Dienst mit Liebe oder aus der Liebe heraus getan werden muss. Und es gibt vielleicht auch einen zweiten Aspekt, der mit dem Herrn Jesus als den Verherrlichten zu tun hat, der der Heiland seines Leibes ist und eben in seiner Fürsorge für den Leib tätig ist. Alles geht letztlich von Gott aus, auch der christliche Dienst. Und wenn wir den Bereich des christlichen Dienstes etwas abtasten wollen, dann meine ich, helfen uns auch die beiden Bereiche, die Paulus von sich selbst nennt im Kolosserbrief in Kapitel 1. Schlagen wir vielleicht mal auf. In Kolosser 1 finden wir im zweiten Teil des Kapitels, dass der Apostel Paulus zwei Bereiche anspricht. Da ist einerseits die natürliche Schöpfung und da ist andererseits sozusagen die Neuschöpfung. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte, die er jeweils für beide Bereiche nennt. Da ist zum Beispiel Christus der Erstgeborene aller Schöpfung in der natürlichen ersten Schöpfung und da ist er auch der Erstgeborene aus den Toten in der neuen Schöpfung. Er ist auch derjenige, der den Vorrang hat, vor allem in beiden Bereichen. Es gibt auch einen Aspekt der Versöhnung in Verbindung mit den natürlichen Dingen, mit der natürlichen ersten Schöpfung. In Vers 20 wird das angesprochen. Und es gibt auch eine Versöhnung im Blick auf uns, die Gläubigen, in Vers 22, die wir nun versöhnt sind in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und dann gibt es noch einen Punkt, das betrifft den Dienst. Und das ist das jetzt, was uns besonders interessiert. In Vers 23 am Ende spricht er von dem Evangelium, das sie gehört hatten, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das entsprach ja auch dem Auftrag des Herrn in Markus 16, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu bringen. Natürlich sind da die Menschen mit gemeint, das ist klar. Aber wir sehen, dass sozusagen Paulus eben ein Diener ist, der nach außen geht, der Menschen erreichen will. Und in dieser Hinsicht ist er ein Diener der ganzen Schöpfung geworden. Das ist der eine große Bereich. Und der zweite wird dann direkt im Anschluss angesprochen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Die Versammlung, deren Diener ich geworden bin. Also einerseits die Schöpfung in Verbindung mit dem Evangelium und andererseits die geistliche Versorgung zur Erbauung der Versammlung. In dieser Hinsicht war Paulus auch ein Diener geworden. Wenn wir so darüber nachdenken, was eigentlich den christlichen Dienst ausmacht, dann möchte ich einfach voranstellen und so sagen, das ist ein Kennzeichen eines jeden Christen oder sollte es sein. Und das, meine ich, finden wir in dem Vers, den wir zu Anfang gelesen haben, in 1. Thessalonicher 1. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so aufgefallen ist. Das sind ja drei Dinge, die hier genannt werden von den Thessalonichern. Nämlich, sie hatten sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt. Von diesen toten Götzen zu dem lebendigen Gott. Das war eine außerordentliche Lebenswende, die sie vorgenommen hatten. Und dann heißt es, um dem lebendigen Gott zu dienen. Du sagst vielleicht, ja, ich habe mich bekehrt von, vielleicht auch von nichts, von meinem Unglauben. Vielleicht waren wir keine Götzendiener in dem Sinne, wie das damals war, zu dem lebendigen Gott hin, mit dem Ziel, dass ich einmal die Herrlichkeit bei ihm verbringen will. Ich will doch, wollte doch gerettet werden und nicht verloren gehen. Aber hier steht, sie hatten sich bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. merken wir was? Das ist Lebensprogramm eines Christen. Wir haben uns bekehrt und diesen Aspekt müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und das ist für mich auch eine schöne Parallele zu Markus 10. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, den man nicht immer so vor Augen hat. Den Vers kennen wir wahrscheinlich alle auswendig und haben ihn sicherlich auch am Sonntagmorgen schon oft gehört oder gelesen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich weiß nicht, wie ihr den Vers in Erinnerung habt. Wenn wir an den Vers denken, dann denken wir an das Kommen des Herrn, dass er nämlich letztlich doch sein Leben als Lösegeld für viele geben wollte. Aber den Mittelteil, ich meine manchmal, den beachten wir zu wenig. Der Herr war gekommen, um zu dienen. Das war sein Leben. Das war sein Lebensinhalt von Anfang bis Ende. Natürlich über die ersten 30 Jahre wissen wir jetzt nicht viel. Aber dann sein öffentlicher Dienst. Wir sehen, er war tatsächlich als Diener hier. Er hatte Aufgaben, natürlich im Auftrag des Vaters. Er hatte ein Werk im Sinne des Johannesevangeliums zu vollbringen. Und das hatte er tatsächlich ja auch vollbracht. Aber wollen wir einfach mal diese beiden Verse, Markus 10 und 1. Thessalonicher 1, mal nebeneinander stellen. Der Herr war gekommen, um zu dienen. Natürlich seinem Gott zu dienen, aber zum Nutzen der Menschen. Und wir haben uns bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ist uns das klar, dass das sozusagen unsere Aufgabe ist? Wir haben manchmal so Pläne, Vorstellungen von unserem Leben. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass selbst Christen auf die Rente hinleben. Ja, dann fängt das Leben erstmal richtig an. Dann hat man Lebensqualität. Dann kann man dies und jenes tun. Dann kann man wirklich mal auch die Welt etwas besser kennenlernen. Es gibt so viele Orte, an denen ich noch nicht gewesen bin. Und da lohnt es sich mal wirklich, sich aufzumachen. Dann hat man Zeit. So schön das ja auch ist, mal Urlaub zu machen. Das gönne ich jedem und wir machen das auch. Aber unser Leben hat einen anderen Inhalt, als die Welt kennenzulernen. Zum Beispiel. Also, manche haben vielleicht andere Ziele, manche andere Lebensinhalte. Aber ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich fürchte manchmal, dass wir vielleicht auch gerade solche, die in gläubigen Elternhäusern groß geworden sind, dass man so hineinkommt in das Glaubensleben und man so seiner Arbeit nachgeht und es gibt dieses und jenes zu tun, es gibt vielleicht auch Hobbys und man trifft sich auch und Gemeinschaft unter Gläubigen ist eine ganz wesentliche Sache, keine Frage, aber ich fürchte manchmal, es gibt Gläubige, die haben keine rechte Aufgabe. Ich meine jetzt nicht im natürlichen, irdischen Bereich, sondern im Reich Gottes. Und ich meine, das ist bedenklich. Das muss nicht eine besondere Aufgabe in der Öffentlichkeit sein. Wir werden das jetzt gleich noch sehen. Und doch meine ich, ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder den Herrn fragen, was soll ich tun, Herr? Ich brauche das jetzt nicht täglich fragen, wenn der Herr mir sowieso einen Aufgabenbereich gezeigt hat, aber auch wenn ich das noch nicht so recht erkannt habe und überhaupt wollen wir uns führen lassen, wie jetzt kürzlich eine Schwester sagte, ich bete jeden Morgen dafür, dass der Herr mir doch zeigt, nur einen Auftrag gibt. Und da war gerade eine alte Schwester, die irgendwie Hilfe brauchte oder die jedenfalls einen gewissen Plan hatte, wollte auch das Evangelium in ein Altenheim bringen. Da sagt sie, ich habe doch heute Morgen noch dafür gebetet. Ja, dann nehme ich das doch jetzt so an, dass der Herr mir das doch jetzt als Aufgabe sozusagen gezeigt hat, Und dann machen wir das so. Das finde ich schön, in dieser Haltung zu leben, dem Herrn doch dienen zu wollen. Und wir wollen das wirklich zu Herzen nehmen, dass das letztlich unser Lebensinhalt ist. Es ist nicht nur alles Dienst, natürlich nicht, aber ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und unseres Glaubenslebens ist doch wirklich dem Herrn zu dienen. Jemand hat das hier auch mal mit drei Begriffen beschrieben, das ist auch ganz einfach. Von den Götzenbildern zu Gott bekehrt ist die Lebenswende. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, ist der Lebensinhalt. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, ist das Lebensziel. Das kann man sich gut merken. Ich finde, das ist ein ganz prägnanter Vers, der so in Kurzen unser ganzes Glaubensleben beschreibt. Nun, wenn wir aus Titus 2 gelesen haben, dann ist das weniger der persönliche Aspekt, sondern auch ein gewisser gemeinsamer Aspekt, ein kollektiver oder sogar korporativer Aspekt, wiewohl der Dienst natürlich immer einen ganz persönlichen Charakter hat. Die Versammlung hat in dem Sinne keinen Dienst, keine Aufgabe zu erfüllen, außer dass sie sozusagen ein Zeugnis für die Wahrheit ist, diese Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Aber an sich zum Beispiel, dass die Versammlung oder die Kirche lehrt, das ist ein völlig falscher Gedanke, sie wird belehrt. Also es sind immer Individuen, der Einzelne, der sozusagen von Gott beauftragt wird. Aber ich finde das sehr interessant, dass uns als Volk Gottes der Dienst die guten Werke kennzeichnet. Titus 2, Vers 14, das war dieser Vers, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und das ist eben hier dieser kollektive Aspekt, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Gut, der Anfang ist vielleicht doch eher persönlich, individuell, aber Gott oder der Herr bildet ein Volk, ein Eigentumsvolk, gereinigt. Und dann heißt es, dass eifrig sei in guten Werken. Das ist sozusagen ganz typisch für uns, auch wenn man von außen auf dieses Volk schaut, dann muss das eine Ähnlichkeit zu einem Ameisenhügel haben. Das ist nicht irgendwie etwas ganz Statisches. Da gehen welche jeden Sonntag hier in diesen Raum, das wird ja auch in der Nachbarschaft beobachtet, und dann geht man rein und kommt man wieder raus. Nein, das ist doch, da sieht man, da ist mehr hinter. Und wenn man vielleicht Kontakte hat zu den einzelnen Nachbarn hier, dann müssen sie doch merken, steckt ja viel mehr hinter. Da ist ja eine Aktivität. Da ist eine Eifrigkeit in guten Werken. Da entdeckt man sie zum Beispiel an verschiedenen Märkten hier im Ruhrgebiet. Da sind doch welche dabei, die auch hier in Mülheim immer in diesen Raum gehen. Das werden die Leute sicherlich genauso sehen. Dass wir einen Eifer an den Tag legen, um das Evangelium zu verbreiten, oder dass sonstige Veranstaltungen sind, vielleicht beobachten Sie heute, dass hier ein paar mehr Autos sind und samstags kommt man ja normalerweise nicht zusammen. Also irgendwo ist da ein Leben, ist da eine Lebendigkeit, ist da auch etwas, ja, eine Aktivität, die letztlich auch auffällt. Und das muss und soll so sein. Ich finde, das ist auch wichtig, dass wir das vor Augen haben. Es geht nicht einfach nur darum, aktiv zu sein. Aber ich meine, das muss uns einfach kennzeichnen. Nicht der Liegestuhl ist das, was uns als Christen kennzeichnet. Dass die Nachbarn, ja, das sind die ruhen sich eigentlich immer gerne aus. Sondern das ist doch so, dass wir einen Auftrag, einen Dienst haben, dass wir gute Werke betreiben sollen und wollen und das auch eifrig tun. Das ist übrigens kennzeichnend für den Titusbrief, die guten Werke. Und ich gehe jetzt auch etwas darauf ein, weil ich denke, das ist etwas, was uns alle betrifft, wenn ich gleich noch über Gnadengaben spreche, dann und die Dienste, die damit verbunden sind, dann ist das etwas Spezifisches. Aber es gibt auch einen allgemeinen Dienst, dass wir einfach uns auch einsetzen, auch die Dinge, die der Herr uns vor die Füße legt, oder dass wir auch ein geöffnetes Auge haben dafür, wo kann ich auch helfen, wo kann ich mich einbringen. Das ist sozusagen ein Ausfluss der Liebe. Wir haben ja auch gestern über die Liebe nachgedacht, die einen Zeugnischarakter hat nach außen hin. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das äußert sich auch im Dienst untereinander, füreinander. In Kapitel 2, Titus 2, Vers 7, da wird das erste Mal gesagt, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Nun, das liegt vielleicht auch daran, dass er in Kreta war, jedenfalls die griechische Mentalität damals, und vielleicht ist das auch heute noch etwas der Fall, ich möchte niemandem zu nahe treten, die ist nicht unbedingt, ich möchte das nochmal auf die Vergangenheit mehr den Schwerpunkt legen, ist nicht von Fleiß geprägt gewesen. Da gab es ja einen Dichter, der sagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Kapitel 1, Vers 12, ein ganz schön hartes Wort. Aber der Paulus sagt hier, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Das ist ja oft so in der Kultur, in der wir aufwachsen, die färbt ab. Wir als Christen übernehmen sehr viel von dem, was wir auch sonst an Kultur um uns herum haben, und das beeinflusst uns. Und da ist es manchmal wichtig, dass wir wirklich klar zurechtgewiesen, auf den richtigen Weg gewiesen werden. Und hier war das offensichtlich besonders nötig, dass sie hier mehrfach zu guten Werken angewiesen werden, aufgefordert werden. Kapitel 3, Vers 1, erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Kapitel 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Und ein letztes Mal in Vers 14, lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. Wir merken, das hat einen ganz besonderen Stellenwert hier in diesem Brief, aber das muss uns auch immer wieder ansprechen. Und es ist ja wirklich manchmal so, dass wir sehr fleißig sein können im Beruf und sehr träge zugleich im geistlichen Bereich, im Reich Gottes. Das gibt es. Man würde es kaum für möglich halten, aber das ist so. Natürlich muss das auch stimmen, wenn ich jetzt nur im Reich Gottes fleißig bin und sonst faul. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht einen unordentlichen Lebenswandel führen. Wir müssen in den Dingen, die Gott uns in natürlicher Weise gibt, auch wirklich treu sein. Treu im Kleinen, im Beruf, in der Familie, das ist alles ganz wichtig. Aber wir wollen eben nicht vergessen, dass wir auch fleißig sind, dass wir wirklich eifrig sind in guten Werken, dass wir wirklich Sorge dafür tragen, dass das auch passiert. Vielleicht lesen wir noch einen Vers aus dem Galaterbrief. Kapitel 6, Vers 9. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ich komme nochmal auf die Ameise zurück oder auf den Ameisenhügel. Da ist alles in Bewegung. Und das ist wirklich auch immer wieder beeindruckend, wenn man sich so etwas anschaut, wie die Ameisen auch irgendwie miteinander arbeiten. Dass das so alles funktioniert, dass sie die Speise zubereiten oder sammeln für den Winter und wie auch die Temperatur darin gehalten wird und so weiter. Das ist ja wunderbar, die Schöpfung Gottes. Und manchmal ist das so ein Anschauungsunterricht für uns. Geh hin zur Ameise, sagt das Buch der Sprüche, den Faulen. Und das, meine ich, soll uns einfach kennzeichnen. Und da wollen wir auch nicht müde werden. Das ist ja die Aufforderung hier in Galater 6. Oder mutlos werden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat auch der Ausleger William Kelly dazu eine interessante Bemerkung gemacht. Er meinte, gerade dann, wenn wir merken, wir werden ausgenutzt, dann werden wir ganz schnell müde und mutlos. Das mache ich nicht mit. Wisst ihr, jemanden auszunutzen ist nicht gut, ist nicht richtig. Aber dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden, das ist ja sehr subjektiv. Und da müssen wir vorsichtig sein, denn oft haben wir das Gefühl, dass wir es für den anderen tun und zu wenig für den Herrn tun. Wisst ihr, wenn der Herr uns so vor uns steht, wenn er sozusagen unsere Motivation ist, wenn wir für ihn etwas tun und es vielleicht wirklich anstrengend wird, weil andere irgendwie auch die Hilfe gerne entgegennehmen, dann wollen wir trotzdem aufpassen, dass wir nicht auch so reagieren, wie Martha das getan hat. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat? Dann fühlen wir uns zu wichtig. Dann geht es nämlich um mich. Ja, ich muss ja hier alles tun. Wenn die anderen auch mal die Augen aufmachen würden, wenn sie auch mal anpacken würden. Kennt ihr nicht auch so eine Art von Gefühl? Und ich meine, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wollen nicht müde werden, aber wenn wir im Blick auf den Herrn arbeiten, wenn er vor Augen steht, wenn wir ihm dienen, dann werden wir nicht so schnell müde. Wie ist das eigentlich mit deinem Hobby? Hast du schon mal gesagt, das ist unglaublich anstrengend? Ich habe manchmal den Eindruck, das kann man bis Mitternacht betreiben und es war richtig schön, das hat einem richtig Freude gemacht. War anstrengend, aber wir klagen doch nicht darüber, oder? Und wenn wir etwas tun für den Herrn, in der Freude für den Herrn etwas tun, dann werden wir nicht so schnell müde. Dann sind wir ganz schön belastbar. Aber wenn wir anfangen, auf uns selbst zu sehen, dann fängt es an, schwierig zu werden. Wir kriegen hier noch eine Motivation mitgegeben, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Es lohnt sich immer. Der Herr stellt doch auch eine Belohnung in Aussicht. Die Saat wird auch einmal aufgehen. Der Herr wird es jedenfalls belohnen, auch wenn wir da vielleicht wenig sichtbaren Erfolg sehen. Vers 10, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Gelegenheiten bieten sich doch so viel. Wir müssen uns wirklich die Augen öffnen lassen von dem Herrn, da meine ich, gibt es viel mehr Arbeit als Arbeiter. Das ist übrigens ein Gedanke, der sich letztlich durch die ganze Bibel zieht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Die Leviten damals, da müssen wir euch doch erstmal aufschlagen, in 4. Mose 3, lesen wir von dem Levitendienst nach den drei Familien, die es da gab. Da komme ich vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Mir geht es jetzt eigentlich um einen Punkt ab Vers 44, also am Ende des Kapitels. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel und das Vieh der Leviten anstatt ihres Viehs und mir sollen die Leviten gehören, mir, dem Herrn. Und was die Lösung der 273 betrifft, die von den Erstgeborenen der Kinder Israel überzählig sind über die Leviten. Das muss ich noch ganz kurz erklären. In Vers 39 liest man davon, dass alle gemusterten Leviten 22.000 waren. Und in Vers 43 liest man davon, dass die Anzahl der Erstgeborenen 22.273 war. Und Gott hatte ja die Erstgeborenen für sich beansprucht und jetzt sagt er, ich will die Leviten für mich, für meinen Dienst beanspruchen. Was? Und dann blieben 273 übrig. Also es gab mehr Erstgeborene als Leviten. 273 zu wenig sozusagen Leviten. Und die sollten hier gelöst werden. Und das Geld sollst du als Lösung der Überzähligen, Vers 48, unter ihnen Aaron und seinen Söhnen geben. Das ist einfach nur interessant, meine ich, dass hier schon an der Stelle eigentlich 273 Leviten im Vergleich zu der Anzahl der Erstgeborenen fehlen. Und ist das nicht genau unser Problem? Wir sind alle sozusagen Erstgeborene. Wir sind solche, die erlöst worden sind, auf die Gott Anspruch hat. Aber leider sind wir nicht alle Leviten. Da ist sozusagen eine Differenz. Da sind nicht alle wirklich im Dienst. Und da müssen wir uns nochmal bewusst machen, ich meine, das zeigt vielleicht auch hier dieses Geld, was zur Lösung der Überzähligen genannt wird. Und ich meine, da kann man eine Parallele zu 1. Korinther 6 finden, wo es heißt, ich doch im Wortlaut nochmal eben lesen, 1. Korinther 6, Vers 20, der letzte Vers aus dem Kapitel. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was der Herr an uns gewandt hat oder Gott sozusagen bezahlt hat, um uns für sich zu besitzen. Und da das motiviert uns auch neu, um wirklich dann ihm zu verherrlichen. Und das geschieht eben auch durch gute Werke, durch unser Tun, natürlich auch durch unser Wesen, wie wir uns verhalten, aber eben auch durch die guten Werke in eurem Leib, durch unsere Handlungen, soll doch Gott verherrlicht werden. Das ist vielleicht so die erste Stelle, die das zeigt, dass es eigentlich zu wenige Arbeiter gab. Die Leviten waren eben die Diener der Priester, waren ja extra den Priestern gegeben und waren auch zur Förderung des Priesterdienstes tätig. Das zeigt auch, dass wir, indem wir auch zuerst den Hausgenossen des Glaubens, wie wir das in Galater 6 gefunden haben, indem wir einander dienen, das ist also erste Priorität, danach kannst du dir Aufgaben in der Schule, in der Nachbarschaft und auf der Straße suchen, aber die erste Priorität hat für Gott sein Volk, seine Familie. Und da ist es eben so, dass wir, wenn wir diesen Dienst tun, wenn wir wirklich Aufgaben wahrnehmen aneinander, dass das letztlich zur Förderung des Priesterdienstes tun. Wir werden morgen mal darüber sprechen, was das bedeutet. Das fördert letztlich die Verehrung Gottes. Und ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir da wirklich immer wieder vor Augen haben wollen. Es ist manchmal so sehr, sehr horizontal gedacht, sehr menschlich gedacht. Der eine tut dies, der andere tut das. Aber wir wollen doch wirklich etwas fördern, was letztlich Gott zurückbekommt, was ihn ehrt, dass er letztlich doch durch sein Volk etwas empfängt und zurückbekommt. Das Thema war, es gibt leider immer wieder zu wenig Leviten. Wenn man das zum Beispiel auch im Buch Esra sieht, die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft, wenn man Kapitel 2 liest, da werden ja unterschiedliche Familien aufgezählt. Und das finde ich schon bezeichnend, dass in Kapitel Esra 2, Vers 40 heißt, die Leviten, Doppelpunkt, die Söhne Jeschuas und Kadmiels von den Söhnen Hodavias 74. Nun, die Sänger, die dann genannt werden und auch die Torhüter, die im Anschluss genannt werden, die gehörten natürlich auch zu den Leviten. Aber sie werden hier nochmal speziell genannt und wenn wir sie einfach gleichsetzen mit Diener, dann staunt man über diese kleine Zahl, 74, im Vergleich zu den anderen Zahlen, die hier genannt werden. Und insgesamt, die Anzahl der Leute wird ja hier angegeben in diesem Kapitel, die ganze Versammlung insgesamt war 42.360. Und dann noch die Knechte und Mägde, das waren 7.337. Also 74 zu 42.360. Eine verschwindend geringe Zahl. Wo waren die Leviten? Als später Esra sich auf den Weg machte, in Kapitel 7, oder ist es 8? Ja, danke, 8. Kapitel 8, Vers 15. Ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage, und ich sah mich unter dem Volk und den Priestern um, und ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Wo waren die Leviten? Wo sind die Diener im Volk Gottes? Gehen wir mal nach Matthäus 9. Vers 37. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Merken wir, es fehlen Arbeiter im Reich Gottes. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das wollte ich uns einfach auch bewusst machen. Es ist letztlich doch immer ein Mangel am Dienst im Volk Gottes gewesen. Das ist bis heute so. Und da wollen wir den Herrn der Ernte bitten. Er ist der Herr. Wir organisieren das nicht. Wir können sicherlich dem einen oder anderen mal einen Anstoß geben. Es ist gut, wenn wir als Eltern auch unseren Kindern da Hilfestellung geben, dass man ihnen wirklich die Augen öffnet, was sie tun können, wo sie sich nützlich machen können. Wenn Sie vielleicht mal jemanden aufsuchen, eine Witwe besuchen oder so, das ist manchmal ganz, ganz weit weg. Aber es ist doch etwas, was Gott von uns wünscht. Und ich meine, das ist wichtig, dass das sozusagen in Fleisch und Blut übergeht. Und dass wir wirklich von Jugend an schon lernen, auch kleine Aufgaben zu übernehmen. Eifrig sind in guten Werken. Wenn ich jetzt mal zu den etwas spezifischen Aufgaben komme, dann möchte ich das nochmal anhand der Leviten deutlich machen. Ich habe jetzt sehr allgemein von den Leviten als Diener gesprochen, als solche, die tätig sind, die auch etwas fördern. Wenn man jetzt das 4. Buch Mose von vorne anfängt zu lesen, dann sieht man, dass es dort erstmal eine Musterung gibt. Da wird das Volk oder da werden die Soldaten gezählt. Und ich meine, das ist sozusagen, betrifft eigentlich alle, es betraf auch alle Stämme. Bis auf den Stamm Levi, der war ja ausgenommen, aber die 11 Stämme, die wurden gezählt, da wurden die Soldaten gezählt, und wir können das einfach mal so übertragen, das ist ein Zeugnis in dieser Welt, da ist sozusagen das Panier, was wir hochheben, die Flagge zeigen, dass wir auch in der Welt sozusagen hier ein Zeugnis sind, einen Glaubenskampf führen, der alle gleichermaßen betrifft. Da bist du und ich genauso gefordert. Aber dann kommt eben etwas ganz Spezifisches, und das meine ich, bilden die Leviten auch vor, dass es da 3 Familien gibt bei den Leviten, die auch ganz unterschiedliche Aufgaben hatten. Und da konnten auch nicht sie das austauschen gegeneinander. Das hatte Gott so festgelegt. Und das ist eigentlich nur eine Illustration, meine ich, von dem, was wir dann im Neuen Testament finden, dass Gott sozusagen auch unterschiedliche Dienste und Aufgaben gegeben hat und dann auch den Einzelnen entsprechend dafür ausgestattet hat. Und das ist jetzt auch ein größeres Thema, was wir in Verbindung mit 1. Petrus 4 jetzt beleuchten wollen. Erste Petrus 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Vielleicht noch ein Wort vorab. Es ist ganz wichtig, tätig zu sein, eifrig zu sein in guten Werken. Und doch ist es genauso wichtig, und das ist letztlich die Voraussetzung, dass wir unbedingt es alles aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraustun, dass nicht ein blinder Aktivismus entsteht. Das ist mir auch wichtig, dass das jetzt nicht so rübergekommen ist, sondern dass das wirklich sehr zielgerichtet und von Gott geleitet wird. Und dazu muss ich doch noch mal ganz kurz eine Stelle aus dem Markus-Evangelium lesen. Das betrifft natürlich auch dann ganz besonders unsere spezifischen Dienste in Verbindung mit der Gnadengabe, zu der worüber wir jetzt gleich sprechen. Markus 3, da geht es darum, dass der Herr sich die Apostel auserwählt. In Vers 13 heißt es, und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, und das ist das Wichtige, damit sie bei ihm seien. Das ist so wichtig. Eine Grundvoraussetzung für uns, wenn wir dem Herrn dienen, dass wir wirklich bei ihm sind, erstmal, dass wir von ihm lernen. Wir haben das gestern ja auch gesehen, was das bedeutet unter dem Aspekt der Jüngerschaft. Aber es ist so wichtig, wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Und das ist ja auch so, dass wenn man heranwächst, dass man das sozusagen gelernt haben muss, dass man auch in gewisser Weise zubereitet wird für einen Dienst und besonders auch für einen spezifischen Dienst. Der allgemeine Dienst als Zeugnis in dieser Welt oder man könnte auch sagen, ein Dienst des Volkes im Allgemeinen, wo wir einfach wirklich Gelegenheiten sehen und nutzen, das ist auch wichtig, dass das in Verbindung mit dem Herrn geschieht, aber noch wichtiger, meine ich, oder noch einen höheren Stellenwert bekommt es, wenn wir dann einen spezifischen Dienst haben in Verbindung mit einer Gnadengabe, dass der Herr uns zubereitet. Und das ist ja manchmal erstaunlich. Ich habe das mal von einem Ort gehört in Süddeutschland. Da gingen Brüder, die den Dienst am Wort taten, heim. Und da war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an einem Sonntag dann keiner der alten Brüder mehr da, die sonst den Dienst hatten. Wisst ihr was? Da hatte der Herr für gesorgt, dass zwei jüngere Brüder dann sozusagen den Dienst komplett übernehmen konnten. Ich glaube, sie hatten vorher kaum etwas gesagt. Aber als es soweit war, da sah man, wie sie zubereitet waren, wie sie beim Herrn gewesen waren, wie sie gelernt hatten, wie sie dann wirklich den Gläubigen nützlich sein konnten. Also das ist mir nochmal wichtig, damit sie bei ihm seien. Und dann heißt es, und damit er sie aussende, zu predigen, heißt es hier, und damals auch und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Erst bei dem Herrn sein, von ihm lernen, von ihm geprägt werden, von ihm empfangen. Wir müssen etwas aufnehmen und dann können wir auch etwas weitergeben. Das ist die Reihenfolge, die wir finden und die wir einhalten müssen. Und die natürlich auch immer wieder auch für unsere Dienste wichtig ist, auch wenn es eben einzelne Dienste dann sind, wo wir ganz spezifisch sozusagen mit unserer Gnadengabe dienen. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Ja, dann sagt vielleicht einer, ich gehöre nicht dazu. Aber hier steht tatsächlich, jeder hat eine Gnadengabe. Vielleicht sagst du, ich kann meine nicht benennen. Überhaupt kein Problem. Es gibt keine vollständige Liste der Gnadengaben im Neuen Testament, dass man sich sofort einordnen könnte, sagt, da bin ich. Manche finden sich wieder, aber manche nicht. Das Bild des einen Leibes oder auch des Körpers in 1. Korinther 12 mit den unterschiedlichen Organen, zeigt uns ja auch etwas von dem geistlichen Leib mit den Gliedern, die unterschiedliche Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. Und da ist letztlich keiner ausgenommen. Es mag unbedeutende Aufgaben gehen, Aufgaben, die wenig gesehen werden. Und sicherlich gibt es auch manche Mütter, will ich mal so sagen, die über Jahre intensiv auch mit der Erziehung ihrer Kinder, vielleicht vielen Kindern, beschäftigt sind. Da würde man auch nicht sagen, also die hat ja, oder wo ist denn deine Gnadengabe, liebe Schwester? Jetzt werde mal tätig. Das ist, wir müssen das alles auch in einem natürlichen Rahmen sehen. Sie hat eine Aufgabe an den Kindern in der Zeit. Und sie wird sicherlich dazu beitragen, dass die Kinder zum Herrn geführt werden. Vielleicht wird sie dazu beitragen, dass sie auch ihrem Mann den Rücken frei hält. Auch in diesen praktischen Dingen hat man eine Aufgabe, eine Ausprägung, vielleicht eine Gnadengabe. Und darüber hinaus, meine ich, haben wir auch, wenn wir uns versammeln und auch miteinander verkehren, gibt es auch solche Gelenke zum Beispiel. Kolosser 2 ist es. Die Gelenke und Bänder, die sieht man nicht, oder? Sind ganz wichtig. Gelenke helfen, sozusagen die Dynamik des Körpers aufrechtzuerhalten, und die Bänder helfen, dass auch ein Gelenk wirklich stabil bleibt. Wenn man einen Kreuzbandriss hat, dann ist es ganz gefährlich, dass das Gelenk wegknickt. Das sind Dinge, die man oft gar nicht so sieht, aber Aufgaben, die man erfüllt, manchmal vielleicht auch in einem ganz kleinen Wirkungskreis. Da gibt es solche, die vielleicht nur so eine besondere Person auch begleiten, aber immer wieder auch diese Person begleiten und sie ansprechen und sich kümmern. Darin kommt auch sicherlich eine Gnadengabe zum Ausdruck. Aber was ist denn nun eine Gnadengabe? Wie gesagt, Bezeichnungen für alle Gnadengaben finden wir nicht im Neuen Testament, aber wir müssen ja schon irgendwie wissen, was das ist. Ich meine, dass uns das Gleichnis von den Talenten hilft in Matthäus 25, um zu verstehen, was eine Gnadengabe ist. Und zwar lese ich Matthäus 25, Vers 15. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und sogleich reist er außer Landes. Da ist dieser Herr, der von seiner Habe seinen Knechten gibt. Das ist ein außerordentlich schönes Bild. Wisst ihr warum? Weil das mit Epheser 4 so schön kooperiert. Da ist der Herr aufgefahren in den Himmel. Und als der Aufgefahrene gibt er sozusagen von seiner Habe an seine Knechte, an uns. Das ist etwas Himmlisches. Eine Gnadengabe ist etwas aus dem Himmel. Sie kommt von dem verherrlichten Christus. Das darf man niemals unterschätzen. Und zweitens, das ist mir jetzt eben auch wichtig, deswegen hatte ich diesen 15. Vers gelesen, ist es nicht einfach eine natürliche Fähigkeit, sondern es ist mehr. Ich möchte das einfach an verschiedenen Beispielen auch deutlich machen. Da ist vielleicht jemand, der sehr, sehr gut reden kann und er kann wirklich eine Stunde eine ganze Gesellschaft unterhalten. Aber das bedeutet noch längst nicht, dass er eine Gnadengabe hat. Da ist jemand, der ist sehr praktisch veranlagt. Und wenn du ihn im Haus hast, dann sagst du, das hat er wirklich sehr gut gemacht, aber ich bin dankbar, dass er wieder weg war. Das ist keine Gnadengabe. Der hat sehr praktische Veranlagungen, aber eine Gnadengabe äußert sich anders. Die Gnadengabe der Hilfeleistung meine ich jetzt in diesem Fall. Die ist nicht direkt gleichzusetzen mit praktisch veranlagt zu sein. Da ist jemand auf der Straße vielleicht und der findet wirklich viele Worte. Und doch fühlt sich keiner angesprochen. Ich meine jetzt mit der Botschaft. Merken wir, Eine Gnadengabe ist etwas, was in ein natürliches Gefäß, den natürlichen Fähigkeiten entsprechend in uns hineingelegt worden ist. Aber es ist nicht die natürliche Fähigkeit an sich. Bruder Kelly, ich habe ihn ja schon einmal zitiert, er hat einmal gesagt, woran erkenne ich eigentlich die Gnadengabe eines Evangelisten? Ja, ganz einfach, durch den kommen Menschen zum Glauben. So einfach ist das. Das bedeutet ja, dass eine Gnadengabe eine geistliche Kraft ist, die auf Herz und Gewissen wirkt, die etwas hervorbringt, was zur Erbauung dient im weitesten Sinn und letztlich zur Verherrlichung Gottes ist. Also jemand, der eine ganze Mannschaft unterhalten kann, das hat keinen geistlichen Wert. Wenn nicht wird, was bewegt wird in den Herzen. Darauf kommt es letztlich an. Natürlich muss man auch als jemand, der das Wort Gottes erklärt, irgendwie die Worte finden und auch klare Gedanken äußern können. Das ist ja ganz wichtig. Aber nicht jeder, der irgendwie Gedanken äußert, der spricht Herz und Gewissen an, dass Erbauung stattfindet. Ist ja, wenn ich auf die Straße mich stellen würde, ich weiß nicht, ob irgendjemand mir zuhören würde. Aber da gibt es welche, die brauchen nur da stehen und machen den Mund auf. Da bleiben die Leute schon stehen und sind angesprochen durch eine evangelistische Gabe. Wir hatten mal jemanden im Haus, jetzt komme ich nochmal auf die Gabe der Hilfeleistung zu sprechen. Wir hatten gar nichts gesagt. Die Frau war bei uns immer wieder mal im Haushalt und die hat irgendwann ihrem Mann Bescheid gesagt. Und irgendwann kam der mit. Der hatte sein Werkzeug dabei. Wir hatten im obersten Etage, waren im Bad die Fliesen alle locker, oder einige jedenfalls. Wir hatten niemandem einen Auftrag gegeben. Der hat einfach sein Material mitgebracht, sein Werkzeug mitgebracht, hat das in wunderbarer Weise alles korrigiert, alles fertiggestellt, wieder in Ordnung gebracht. Und wir waren einfach nur dankbar. Wir konnten letztlich Gott danken, dass er solche Hilfsbereitschaft geschenkt hat, dass man denken würde, der kann wirklich jeden Monat mal kommen. Es gibt immer Baustellen im Haus und ich bin nicht der große Handwerker, wo man sich wirklich freut. Aber das ist wirklich nicht bei allen der Fall. Das haben wir auch schon festgestellt. Es gibt ja hier auch ein Ehepaar, was hier oben wohnt und hier sich um die Belange der Räumlichkeiten und so weiter kümmert. Ich möchte das euch einfach mal so sagen. Ich glaube, ihr seid nicht nur Hausmeister. Die gibt's überall. Wisst ihr, wenn man da Herz und Liebe mitbringt und vielleicht noch eine Gnadengabe hat, dass man eben doch merkt, es geht letztlich darum, dass es allen Gläubigen hier gut geht. Das muss man spüren. Und das wird man auch spüren. Das ist ja nicht einfach eine Aufgabe, die man macht, um irgendwas zu machen, sondern das muss einem doch irgendwie am Herzen liegen und der Herr will uns doch gebrauchen dafür. Und das ist schön, wenn das sich sozusagen niederschlägt, wenn einfach alle nur danken für solche Gläubigen, die auch solche Dinge besorgen. Wie gesagt, eine geistliche Kraft, die Gott hineinlegt, die auch in Verbindung mit natürlichen Fähigkeiten zu sehen ist. Das ist eine Gnadengabe, etwas Himmlisches, etwas ganz Wertvolles. Und jeder hat etwas davon bekommen. Dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das ist auch schön, dass wir das nicht als Einbahnstraße sehen, sondern jeder braucht auch den Dienst des anderen. Also erstens möchte ich auch nochmal sagen, ist es ganz wichtig, dass wir nicht meinen, wir könnten alles. Die Vorstellung gibt es ja vielleicht auch schon mal. Ist für alles zuständig. Ich kann nur sagen, das geht schief. Und es ist auch wichtig, dass wir erkennen, wo wir unseren Schwerpunkt haben, wo wir unsere Gnadengabe haben und dementsprechend auch einen Dienst haben. Das muss ich vielleicht doch nochmal eben, bevor ich hier weitergehe, kurz anführen. Wie erkennt man das eigentlich? Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn man ein Schiff lenken will, dann muss man es in Bewegung setzen. Und das hilft unwahrscheinlich. Wenn du mal wirklich angepackt hast, wenn du dich mal eingebracht hast, vielleicht mal am Büchertisch warst und denkst, oh nee, das ist aber gar nicht meins, dann glaube ich auch nicht, dass du die Gnadengabe hast. Aber wenn du sagst, das ist ja eine Freude, das ist etwas, was der Herr mir doch irgendwie geschenkt hat und das gelingt auch. Ich war auch mal am Weihnachtsmarkt, habe ich mitgeholfen und kam mit dem Nachbarstand ins Gespräch mit einem Mann, der sich irgendwie recht gut auskannte. Und ich liebe auch so etwas intensivere Gespräche. Und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gesagt, ich müsste jetzt mal wieder weitermachen. Kalender wollte ich ja verteilen. Wisst ihr, was der Mann mir gesagt hat? Sie müssen noch üben. Ihr Kollege von heute Morgen, der konnte es. Der hat Seelen gekauft. Wisst ihr, ich war glücklicherweise nicht beleidigt, weil ich gedacht habe, der hat wahrscheinlich recht. Ich bin so froh, dass ich mal ein Feedback, eine Rückmeldung bekommen habe. Wie wirke ich eigentlich auf die Leute? Ja, als Hilfsarbeiter. In dem Punkt auf jeden Fall. Und trotzdem nutze ich das immer wieder. Wisst ihr, dann schätze ich auch die Gnadengaben meiner Brüder und Schwestern. Wisst ihr, wenn ich nur meine Sache mache, dann wird man manchmal ganz blind für andere. Aber wenn man mal merkt, was man nicht gut kann, dann lernt man auch das schätzen, was die anderen wirklich oder was der Herr den anderen gegeben hat. Aber wir müssen uns sozusagen bewegen. Dann kann der Herr uns auch leiten, dann kann er uns zeigen, wo wir wirklich eine Gnadengabe von ihm empfangen haben. Und nochmal jetzt hier diesen Punkt, dass wir wirklich auch einander dienen. Das finde ich auch ganz großartig, dass der Apostel Paulus in Römer 1, er hatte ja geplant, nach Rom zu kommen, dass er sie natürlich belehren wollte und er spricht davon in Kapitel 15, das muss ich noch kurz vorwegnehmen, Römer 15, Vers 29 sagt er, ich weiß aber, dass ich, wenn ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Da habe ich mir manchmal gedacht, also so würde ich auch gerne mal auftreten. Der hat sozusagen wirklich die Taschen voll mit Segensfülle, um den Gläubigen in Rom zu dienen. Aber wisst ihr, meint ihr denn, er hätte selbst gar nichts nötig gehabt? In Kapitel 1 spricht er davon. Vers 11. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, im Sinne von Kapitel 15, wie wir gerade gelesen haben, um euch zu befestigen. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Wenn Paulus nach Rom kam, dann wollte er auch etwas empfangen. Er wollte getröstet werden. Er nimmt Eindrücke auf. Der Glaube des anderen ist eine Stärkung für einen Diener. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und sicherlich war das eben so, dass auch andere ihm etwas gegeben haben. Nicht, also allein vielleicht durch ihr Verhalten, durch ihre Liebe, aber sicherlich auch durch Äußerungen in den Gesprächen, vielleicht auch in den Zusammenkünften. Und er war ja hier noch gar nicht in Rom. Aber das hat er sicherlich an vielen Orten erlebt, auch wenn er in Apostelgeschichte 20, wenn davon die Rede ist, dass Paulus sich unterredete. Dann war das nicht nur Vortrag offensichtlich, sondern er hatte auch etwas gehört von anderen. Und wir brauchen einander. Selbst die größte Gabe braucht doch den Dienst. Praktischerweise sowieso meistens, aber auch geistlicherweise. Da wollen wir wirklich nicht einseitig irgendwie werden, als hätten wir das gar nicht nötig. Nein, es ist auch gut, auch für Diener, die vielleicht sehr in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht sehr viel das Wort predigen, dass sie es sich beibehalten, zuhören zu können. Das sage ich mit ganzem Bewusstsein. Finde ich ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt hier weitergelesen, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und das ist ja wirklich eine Vielfalt, die Gott schenkt. Dazu vielleicht noch einen Vers aus Epheser 4. Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Und das ist ja auch immer wieder wichtig, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen, dass wir ein unterschiedliches Maß empfangen haben. Wir wollen Verwalter sein, treue Verwalter oder gute Verwalter. An einer Stelle heißt es in 1. Korinther 4, dass wir wirklich treu sind, treue Verwalter gesucht werden, treue Diener gesucht werden. Und das ist manchmal eine Herausforderung, denke ich. Weißt du, wenn du 10 Talente hast, dann sagst du, ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn jemand 10 anvertraut bekommen hat, dann werden 10 sozusagen von ihm verlangt. Dann wird sehr viel von ihm verlangt. Aber ich mit meinem einen, darauf können wir verzichten, können wir vergraben. Kann ich in ein Schweißtuch wickeln. Das sind alles die Bilder, die da gebraucht werden in diesem Zusammenhang, wo einer nur ganz wenig empfangen hat. Aber das ist das Maß der Gabe des Christus. Da ist er souverän. Oder der Heilige Geist, 1. Korinther 12, teilt aus, wie er will. Das bestimmen nicht wir. Und da darf auch kein Neid aufkommen. Wir freuen uns über die Gnadengabe, die der Herr jemand anders gegeben hat. Wir haben Nutzen davon und wir beneiden nicht den anderen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja so, dass wir oft uns über den anderen stellen, wenn wir mehr haben. Oder dass wir Komplexe bekommen, Minderwertigkeitsgefühle, auch 1. Korinther 12 ein Thema, dass wir denken, ja, nee, ich habe ja nicht und nee, dann können die das alles übernehmen. Mich braucht man eigentlich auch nicht. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, wenn man sozusagen wenig hat, vielleicht auch manchmal gefühlt wenig. Für Gott sind alle Aufgaben sehr wichtig, von Bedeutung. Aber es gibt sicherlich da auch ein unterschiedliches Maß, da wollen wir ganz realistisch sein. Aber derjenige, der wenig hat, bitte vergrabe es nicht. Es soll doch eingesetzt werden. Auch deine Gnade, dein Talent ist notwendig, damit alles wirklich auch gut harmoniert, dass keine Spaltung in dem Leib sei, dass wirklich Sorge füreinander da ist. Das ist doch das Bild dieses Leibes. Wir wollen auch in der Hinsicht wirklich treue Verwalter sein. Auch wenn wir manchmal meinen, es lohnt sich gar nicht, das irgendwie zu verwalten, was ich habe. Nein, es ist Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Nach seiner Liebe und nach seiner Weisheit hat er entsprechend jedem Einzelnen bedacht. Dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Was ist das für eine Vielfalt in diesem Leib? Wunderbar. Noch ein Punkt. Bitte suche nicht die großen Aufgaben. Wenn der Herr sie dir gegeben hat, dann tu sie. Keine Frage. Dann scheue dich auch nicht, sie zu tun. Aber es ist etwas ganz, ich will das mal so ausdrücken, Unbequemes für den geistlichen Leib, für den Leib Christi, wenn die Glieder nicht an ihrer Stelle ihre Aufgabe übernehmen, sondern was anderes machen. Wisst ihr, wenn wir auf Händen laufen, ist das für den Körper unerträglich. Und manchmal ist das tatsächlich so, dass manche meinen, sie haben eine gewisse Aufgabe, einen gewissen Dienst, den sie dann ausüben. Und die Geschwister finden das bedrückend. Gibt es sowas? Leider ja. Und da ist auch sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Wir brauchen eine gewisse Offenheit. Im Dienst am Wort ist das sicherlich auch sehr eindeutig festgelegt in 1. Korinther 14, die anderen lasst urteilen. Wir müssen auch da manchmal vielleicht ein Urteil einfordern, uns beurteilen lassen, damit wir nicht in die Irre gehen. Manchmal haben wir so eine falsche Selbstwahrnehmung und da müssen wir uns wirklich korrigieren lassen. Brauchen wir vielleicht Hilfe vom Herrn, aber durch die Gläubigen. Sie sind sozusagen auch urteilsfähig. Sie merken doch, welche Gnadengabe wir haben und welche nicht. Und deshalb meine ich, ist es so wichtig, dass wir auch in dieser Hinsicht uns da nicht vertun, dass wir uns da dienen, dass wir auch in dieser Weise dann auch gute Verwalter sind dessen, was der Herr uns wirklich anvertraut hat und uns nicht nach irgendeinen ausstrecken, die der Herr gar nicht für uns vorgesehen hat. Nun, die Zeit ist jetzt schon um. Entschuldigt, dass es schon wieder recht lang wird. Ich möchte doch den 11. Vers noch kurz anreißen. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Hier bedeutet es nicht, dass wir miteinander Unterhaltungen führen, sondern dass jemand das Wort ergreift. In den Zusammenkünften sicherlich vor allen Dingen. Und da heißt es hier, so rede er als Aussprüche Gottes. Da muss ich wirklich tief durchatmen. Wenn ich das lese, das kann ich euch wirklich sagen. Und das soll auch niemanden den Mut nehmen. Wenn man das hier so liest, denkt man, ist man wirklich Werkzeug, dass Gott durch uns reden kann? Das sollte so sein. Es muss richtig sein, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, aber Aussprüche Gottes ist mehr. Da merken wir, Gott spricht. Das Wort Gottes wird lebendig und Gott redet durch sein Wort zu uns. Und natürlich im besten Fall auch, dass es sozusagen ein ganz passendes Wort ist. Wir kennen die Bedürfnisse nicht, der Herr kennt sie. Wir wollen auch nicht immer nur nach Bedürfnissen uns ausrichten, sondern nach Erbauung. Das ist das Kriterium in 1. Korinther 14, dass Erbauung stattfindet. Und da muss man auch schon mal vielleicht sich einen Lehrvortrag anhören. Wir wollen doch mit der Bereitschaft in die Zusammenkünfte zu kommen, auch etwas zu lernen. 1. Korinther 14, da steht alles da. Das ist ein ganz wichtiges, ganz wesentliches Kapitel. Und das wollte ich eben nur sagen. Aussprüche Gottes, sie führen zur Erbauung. Manche sagen, das ist Prophezeiung. Das ist sozusagen das richtige Wort zur richtigen Zeit. Aber ich meine, wir dürfen das nicht zu sehr beschränken. Prophezeiung ist etwas, was sich besonders an das Gewissen richtet. Propheten waren dann aufgetreten, als das Volk Gottes einen Niedergang erlebte, besonders unter dem Königtum. Und da traten die Propheten auf, um sozusagen wieder zurück zum Gesetz zu führen. Aber wisst ihr, Epheserbrief, das ist keine Weissagung, das richtet sich kaum an das Gewissen in dem Sinne, dass etwas korrigiert wird. Es gibt wenig Korrektur im Epheserbrief, aber das ist Erbauung pur, wenn ich das mal so sagen darf, von höchster Qualität. Und das waren Aussprüche Gottes, die Paulus da niedergeschrieben hat. Aber wir merken, wir müssen wirklich auch als solche, die eine Aufgabe haben im Dienst am Wort, uns dieser Verantwortung stellen. Und das ist wichtig, dass die Schwestern auch wirklich mit dafür beten, dass Aussprüche Gottes weitergegeben werden. Da sind wir sozusagen alle beteiligt. Das geht uns alle an, auch wenn nur Einzelne das Wort ergreifen. Und dann ist hier eine gewisse Abgrenzung, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht. Hier gibt es offensichtlich einen mündlichen Dienst am Wort und andererseits einen eher praktischen Dienst der Hilfeleistung. Und dann heißt es hier weiter, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Es geht noch nicht mal nur um physische Kräfte. Die brauchen wir ja im Dienst. Es geht auch darum, nicht mutlos zu werden, nicht zu ermatten. Das ist auch wichtig. Aber ich meine, es ist auch wichtig, dass der Geist Gottes so wirken kann, dass die Kraft Gottes an uns wirksam wird. So sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wisst ihr, wenn man im Selbstvertrauen predigt zum Beispiel, ich glaube, das merkt man sofort. Da will sich einer präsentieren, das kommt überhaupt nicht an. Sondern aus der Kraft, die Gott darreicht. Und es ist gut, dass wir wirklich immer wieder auch schon mal unsere Grenzen spüren. 2. Korinther 4, ein Vers dazu, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus hat das immer wieder gespürt, was er für ein zerbrechliches Gefäß war, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ist dir gerade dann, wenn wir meinen, wir können nicht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, als Paulus den Dorn im Fleisch hatte, da hat er, ich will das mal so in seinen Mund legen, gesagt, Herr, den musst du wegnehmen, sonst kann ich dir nicht dienen. Eine außerordentliche Behinderung im Dienst für den Herrn. Und wisst ihr, was der Herr sagt? Meine Gnade genügt dir. Ich nehme den nicht weg, sondern meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Gerade weil du meinst, es geht nicht, geht es gerade gut. Weil ich mich verherrlichen möchte, sagt Gott oder sagt der Herr. Und Paulus hat das verstanden. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Hast du vielleicht auch schon mal eine Aufgabe dir vorgenommen, sagt, ja, also heute geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also das muss ja erstmal viel besser werden. Wir wollen nicht unnüchtern werden, aber es gibt vielleicht Aufgaben, die du in der Kraft Gottes tatsächlich wahrnehmen kannst. Er will manchmal uns so prüfen, ob wir in eigener Kraft gehen oder ob er wirklich wirksam werden kann. Nicht, wenn ich im Bett liege und habe 40 Fieber, dass ich dann auf die Straße gehe und evangelisiere. Versteht das? Darum geht es überhaupt nicht. Aber manchmal ist es tatsächlich ja so, dass wir irgendwie uns so eingeschränkt und vielleicht auch so schwach auch fühlen und überhaupt nicht irgendwie dazu uns in der Lage fühlen. Vielleicht auch durch körperliche Einschränkungen, was es auch sein mag. Der Herr will sich oft oder eigentlich am liebsten und kann sich eigentlich nur dann wirklich verherrlichen und seine Kraft entfalten, wenn wir sagen, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde. Das ist das Ziel. Ich hatte das ja vorhin auch schon angedeutet. Der Priesterdienst wird gefördert. Es soll in allem wirklich eher sichtbar werden. Nicht Menschen werden groß, sondern Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Das ist sozusagen die subjektive Wahrnehmung derer, die den Dienst empfangen. Und weiter heißt es dann, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist sozusagen die objektive Seite. Ja, darum geht es im Dienst für den Herrn, dass Gott verherrlicht werden. Die Zeit ist um, es gäbe noch manche Aspekte, es gäbe manche schönen Beispiele in der Schrift, auch wenn man sich das Leben des Apostels Paulus anschaut. Vielleicht noch ein Vers zur Ermunterung, 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit, überströmend in dem Werk des Herrn. Ganz weit gefasst. Da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wir werden einmal belohnt. Und wisst ihr, die Belohnung fällt nicht proportional aus. Das ist unbegreiflich. Der Herr sagt, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Das habe ich nicht verdient. Solch einen gütigen Herrn haben wir und ihm wollen wir dienen.